Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Schönen guten Abend. Mein Tag beginnt mit einer Lüge. Naja, mit einer Schummelei, einem kleinen Selbstbetrug. Wenn ich mich morgens nämlich im Spiegel betrachte, im Bad, dann ziehe ich den Bauch ein, sehr weit ein, bis ich keinen mehr habe und spanne die Oberkörpermuskeln so ein bisschen an. Und dann gefällt mir, was ich da sehe. Dieser wache Typ mit dem gar nicht so großen Bauch. Und ich starte zufrieden in den Tag. Funktioniert gut, meistens jedenfalls. Und so kleine Schummeleien, so kleine Lügen gehören nun mal zum menschlichen Leben. Wer hat nicht mal beim Klassennerd in Mathe abgeschrieben? Hat nicht schon mal eine Geschichte aufgebauscht, damit sie spannender wird? Aber es kann auch extrem werden. Menschen schaffen es mit Schummeln und Lügen ganz nach oben und fallen tief. Sehr tief, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Schummeln, nur nicht die Wahrheit. Unser Thema heute. Julia Rosch ist im Studio, 100-Redakteurin, hat das Thema vorbereitet. Guten Abend. Hast du schon mal geschummelt, so richtig?
Also ich habe einmal so richtig mitgeschummelt. Das war, als ich in Frankreich studiert habe. Da haben wir eine Klausur geschrieben am Ende des Semesters und es war eine ziemlich große Vorlesung, so an die 100 Leute. Die Vorlesung war die Hölle. Man musste immer alles aufschreiben und dann auswendig lernen für diese Klausur. Und diese Dozentin war wirklich spaßbefreit. Naja, und ein Mitstudent, der hat dann irgendwann in einem Seminar mit der gleichen Dozentin eben eine Präsentation gehalten und sollte seine PowerPoint-Präsentation auf ihren Rechner ziehen. Dann ist sie rausgegangen und er hat eben in dem Moment, wo er die PowerPoint-Präsentation draufgezogen hat, nach der Klausur gesucht.
Sie war nicht im Raum und er konnte die vom Computer holen.
Genau, und er hat dann seinen USB-Stick ja in dem Rechner gehabt und hat dann halt eben diese Klausur darunter gezogen, also die Fragen, die sie uns hat stellen wollen. So, das wurde dann rumgeschickt an alle. Und alle haben sich natürlich ins Fäustchen gelacht und sich gefreut, endlich mal die Professorin in die Pfanne hauen. Super, haben sich nur auf diese drei Fragen vorbereitet, die sie da gemacht hatte. Und ja, es war prima. Also waren alle aufgeregt. Ja, lief und so. Ne? War super. Also musste man nicht ganz so viel auswendig lernen, sondern nur die Hälfte. Naja, und dann, man konnte das auch schon so vorschreiben. Ich glaube, es gab Leute, die hatten es dann vorher schon ausgefüllt und sind dann mit dem fertigen Zettel in die Klausur. Haben dann
so,
nur so ein bisschen getan und dann das Ding abgegeben. Ja, und während der Klausur war es dann auch so, alle haben so gegiggelt, aber es hat echt funktioniert. Sie hat es nicht gemerkt und irgendwann ist die Sache halt aufgeflogen. Hat einer gepetzt.
Und dann? Nachschreiben? Oder
ja,
alle,
das war dann,
alle
das war dramatisch.
Also
wir haben schon richtig Ärger gekriegt, so Moral und sowas. Und ja, also wir haben uns, glaube ich, auch ein bisschen schlecht gefühlt, ne?
Ja.
Naja, und ich bin dann nach Deutschland zurück an die Uni und musste dann wirklich mit einigen wenigen Mitstudenten, die mit mir da waren, alleine an der deutschen Uni dann diese Scheißklausur nachschreiben, was richtig ätzend war, weil da musste man den ganzen Mist doch nochmal auswendig lernen.
Hast du denn bestanden wenigstens?
Ich glaube schon, aber war nicht so toll wahrscheinlich.
Wir hören gleich Geschichten von Menschen und deren Schummeleien. Unter anderem Schummeleien, die diese Menschen in den Knast oder ans Karriereende geführt haben. Die ehrliche Haut am Mikro, Paulus Müller, schlank und 25 Jahre alt. Wer schummelt, ne? Ist ja eigentlich faul. Darum macht man das ja überhaupt, um weniger Mühe zu haben, mit weniger Anstrengung ins Ziel zu kommen. Spickzettel statt stundenlanges Pauken, Fett absaugen statt Sport, Copy and Paste statt selber denken, Geld fälschen statt Geld verdienen. Wobei Geld gut fälschen, also so gut, dass nicht mal Experten die Blüten erkennen, das ist Arbeit, das ist richtig Arbeit, nichts für faule Menschen. Bargeld hat ja so einige eingebaute Finessen, um Fälschern die Arbeit schwer zu machen. Und trotzdem findet die Polizei 2007 in Köln 16,5 Millionen falsche Dollar. 16,5 Millionen in Köln. Dollars von so unglaublicher Qualität, dass sogar der Secret Service an den Ermittlungen beteiligt wurde. Es ist einer der größten Funde weltweit. Wochen haben Beamten einen vermeintlichen Geldfälscherring beobachtet und dann Zugriff.
Köln, 22. Mai 2007. Die GSG 9 stürmt ein Atelier im Norden der Stadt.
Geh durch!
15 Mann mit Sturmhauben, schwer bewaffnet. Eine Spezialeinheit der Polizei, die Terroristen bekämpft und Geiseln befreit. Ihre Zielperson, Hans-Jürgen Kuhl.
Dann direkt auf den Boden, Stiefel im Nacken. Und das war's dann, ne?
Die Polizei ist überzeugt, sie haben den Kopf eines ganzen Fälscherrings erwischt. Sie finden kistenweise Dollarnoten. Hunderter. 165.000 Stück. 16,5 Millionen. So gut gemacht, dass sogar die Spezialisten vom BKA und vom amerikanischen Secret Service nervös werden. Diese Masse und diese Qualität, so etwas schafft nur das organisierte Verbrechen.
Das geht so blitzschnell. Und dieser Krach und das Geschrei und das ganze Theater, das registriert man gar nicht so genau. War alles nur ein Gebrüll.
Köln, Ende März 2014. Das Atelier ist inzwischen ein anderes, der Mann ist derselbe.
Und wenn man dann im Dreck liegt da unten, da habe ich auch nicht viel überlegt. Da habe ich nur gedacht, ja, das war es jetzt. Ne?
Die Kölner Falschgeldmafia war, von ein paar Kleinganoven für Handlangerdienste mal abgesehen, ein Ein-Mann-Betrieb. Ein Tüftler. Ein älterer Herr, damals schon 65, der sich sein Geld selber machte, weil er es brauchte. Vor allem aber, weil er es konnte. Hans-Jürgen Kuhl sitzt an seinem Schreibtisch. Er ist groß, grau, hager, der Rücken krumm, den Kopf hält er weit nach vorne gestreckt. Er wirkt wie einer, den nichts mehr aus der Ruhe bringt. Die Ruhe eines alten Mannes. Vor sich hat er einen großen Bildschirm. Darauf kollagiert er die Vorlagen für seine Bilder. Kuhl ist Künstler, spezialisiert auf Drucke. An den Wänden hängen einige seiner Bilder. Bunt, plakativ, Pop-Art. Viele Motive kenne ich. Da ist die traurige Comic-Blondine mit wehendem Haar, Roy Lichtenstein. Oder Lady Di, viermal nebeneinander, immer das gleiche Porträt, immer in einer anderen Farbe, Warhol. Ikonen, wohin man blickt. Die Beatles, die Stones, Elvis, Kennedy, Steve McQueen. Und am Treppenabsatz das Lieblingsbild von Hans-Jürgen Kuhl. Ein Indianer im Halbprofil, ungefähr 1 auf 2 Meter groß, knallbunt.
Das ist noch aus meiner guten alten Warhol-Zeit. Das ist auch genau die Technik, die Warhol-Technik. Das ist ganz dick mit Acryl gemalt und dann auf das gemalte Motiv mit Siebdruck das nochmal dann drauf gedruckt. Ne?
Das Bild ist ein echter Kuhl, ungefähr 15 Jahre alt. Aber von Andy Warhol gibt es einen Indianer, der diesem hier, sagen wir, verblüffend ähnlich sieht.
Das muss ungefähr gewesen sein, 65, 68. Da habe ich das erste Mal Warhol gesehen und den fand ich gut. Und da bin ich zu einem Händler gegangen und wollte mir den Satz Flowers kaufen von Warhol. Der kostete damals so ungefähr 35.000, der Satz. Und dann bin ich dahin und wollte den kaufen und da habe ich mir die Sachen angeguckt und habe ich irgendwie gedacht, Moment, warum soll ich mir die kaufen? Das kann ich mir ja am Wochenende selber machen. Ne? Und dann habe ich mir die Serie selber gemalt.
Ist das Kunst? Oder nur eine Kopie? Kuhl ist das egal. Er hat seine Nische gefunden. Er hat das Nachahmen für sich entdeckt und will es jetzt perfektionieren. Er experimentiert mit Mal- und Drucktechniken, eignet sich Warhols Stil an. Wie ein Gitarrist, der so lange übt, bis er klingt wie Jimi Hendrix.
Und dann hing die Serie bei mir und dann haben das ein paar Leute gesehen. Und dann habe ich die auch verkauft. Ne? Und habe gemerkt, dass das den Leuten gefiel. Und dann kam der Erste, der meinte, ob ich auch die Merlin machen könnte. Die gibt es ja auch von Warhol. Ne?
Ist das aus Ihrer Perspektive von heute eine Fälschung?
Jein. Nur, um kein Ärger zu kriegen, habe ich es ein bisschen kleiner gemacht und die Farben verändert. Und außerdem habe ich gedacht, das gehört sich nicht so, ne? Dem Künstler gegenüber. Und naja. Ich weiß es nicht, glaube ich. Ich habe 1 Million oder wie viel weltweit verkauft an den Warhols. Ne?
Für Kuhl beginnen jetzt ein paar richtig fette Jahre. Ein großes Haus, schicke Autos, Urlaub in Monaco oder Saint-Tropez. Kuhl liebt den Luxus. Der Vater war Fabrikant, die Familie hatte 2 Haushälterinnen. In den späten 60ern hatte Kuhl Erfolg als Modemacher. Und jetzt ermöglichen ihm eben seine Warhols, wie er sie nennt, ein gutes Leben. Aber das Glück währt nicht ewig.
Auch beim Ikea oder im Bauhaus oder im Möbelmarkt, da kriege ich einen Quadratmeter für 49,90. Selbst wenn die Leute es wüssten, dass da Millionen Auflagen von gibt weltweit, ne, dasselbe Motiv, interessiert da keinen mehr. Auch hauptsächlich billig, schön bunt, groß und billig. Ja.
Die Geschäfte laufen immer schleppender. Von den Warhol-Imitaten kann Kuhl irgendwann nicht mehr leben. Etwas Neues muss her. Ein neuer Hype. Ein neues Motiv. Ein Bekannter, Kuhl nennt ihn immer nur den Albaner, bringt ihn auf eines, das noch bekannter ist als Warhol und bei entsprechender Stückzahl noch lukrativer. Die 100-Dollar-Note. Falschgeld ist eine schwierige Ware. Die Rohstoffe sind teuer und schwer zu beschaffen. Die Herstellung ist kompliziert und zeitraubend, die Qualitätskontrolle extrem pingelig. Und der Markt sehr, sehr klein. Gute Fälscher brauchen also Know-how, ein sattes Kapital und kriminelle Energie. Das alles bringt Hans-Jürgen Kuhl mit. Woran es ihm mangelt, sind Kontakte, Käufer. Aber daran denkt er nicht. Für ihn ist die Sache mit den Dollars ein künstlerisches Problem. Oder zumindest ein kunsthandwerkliches. Der Hunderter ist ein Bild. Filigran gezeichnet und mit vielen komplizierten Details, ja, aber am Ende doch nur ein Bild. Kuhl macht also wieder das, was er am besten kann. Imitieren. Und der Stil, den er sich jetzt aneignet, ist der der amerikanischen Notenbank.
Ich habe immer gesagt, ich würde gerne so machen, weil das auch vernünftig ist. Ne? Und das ist hinzukriegen. Und jedes Problem mit Papier, mit Farbe, mit allem, das kann man lösen. Das ist halt Tüftelarbeit. Und das ist eine Herausforderung. Ne? Ja, den 100 Spezialisten, die da jahrelang dran gesessen haben, den so zu machen, dass es keiner nachmachen kann, denen zu zeigen, das ist doch machbar. Ne?
Kuhl fängt also wieder an zu experimentieren. Problem Nummer 1, das Papier.
Es muss diesen Klang, genau diesen Klang haben. Und muss sich so anfühlen, weich und trotzdem fest. Das muss man suchen, finden. Und irgendwo. Ich habe es ja in Prag gefunden.
Problem Nummer 2, das Wasserzeichen.
Hier positiv, negativ Wasserzeichen.
Beim echten Schein ist das im Papier. Kuhl muss es auf das Papier draufdrucken. Und zwar genau im richtigen Farbton und mit einem leichten Glanz.
Da tun sich die Drucker schwer mit. Also die Fälscher. Ne?
Problem Nummer 3, die Spezialfarben.
Da sieht man sie, ne? Diese Mikroschrift. Das ist auch im Papier drin. Und unter der UV-Lampe leuchtet die rot. So, die muss man auch besorgen, ne? Diese Schrift. Diese Farbe und die ist nicht frei verkäuflich.
An solches Material heranzukommen, erfordert eine ganz eigene Kreativität. Denn manche Händler stellen dumme Fragen.
Und dann habe ich immer Storys gehabt. Die wollten wissen, wozu ich diese Leuchtfarben haben wollte. Und da habe ich gesagt, ja, ich will für Hardrock-Kaffee das Motiv auf die T-Shirts drucken. Und wenn man dann ins Hardrock kommt, dann leuchten die und so. Und so Storys. Ne?
All diese Probleme bekommt Kuhl in den Griff. Mal geht es schneller, mal braucht er ein bisschen länger dafür. Aber eine Sache bereitet ihm wirkliches Kopfzerbrechen.
Wie macht man einen Stahlstich? Das war ja für mich der Knackpunkt überhaupt an der Sache.
Beim Stahlstich wird eine gravierte Metallplatte mit extrem hohem Druck auf das Papier gepresst. Die Schrift, die Zahlen und die Muster auf dem 100-Dollar-Schein sind deshalb nicht nur in Farbe auf dem Papier sichtbar, sondern auch leicht erhaben, wie ein Relief.
Hier, den kann man sehr gut fühlen, ne? Das ist wie früher so eine Blindenschrift, kann man sofort fühlen.
Das Originaldruckverfahren zu verwenden, kommt nicht in Frage. Viel zu aufwendig. Er muss sich also etwas anderes einfallen lassen. Er überlegt, probiert, Wochen, Monate. Hat jetzt immer einen Hunderter in der Tasche, um ihn jederzeit studieren zu können. Er versucht verschiedene Farben, legt mehrere Farbschichten übereinander, aber nichts funktioniert so richtig. Dann bekommt er ein Fachmagazin in die Hände und liest darin von einem speziellen Lack, der im UV-Licht härtet. Da kommt ihm die entscheidende Idee. Die Idee, die das BKA später als genial loben wird. Er druckt seine Dollar doppelt. Zuerst im Offset-Verfahren, danach im Siebdruck. Der erste, der Offset-Druck, hat den Vorteil, dass er ein sehr feines Bild liefert. Die filigranen Muster, die Härchen am Porträt von Benjamin Franklin zum Beispiel, das alles wird sehr, sehr genau abgebildet. Aber der Druck ist völlig flach. Deswegen kommt in einem zweiten Schritt der Siebdruck. Allerdings nicht in Farbe, sondern mit dem speziellen UV-Lack, den man nicht sieht, sondern nur fühlt. Das Ergebnis ist besser als alles zuvor. Kuhl ist am Ziel. Die Dollars gehen in Serie.
Insgesamt hat das Ganze über 2 Jahre gedauert. Das ist ein Aufwand, ne? Aber ich habe damals gesagt, ich sitze jetzt bei mir am Sofa und habe den in der Hand und überlege und so. Das ist ja viel spannender, wenn ich jetzt mit einem Mädel am Sofa gesessen hätte. Da hätte ich gedacht, nö, da sitze ich lieber mit meinem Dollarschein, das ist spannender.
2 Jahre lang hat Kuhl geschuftet. 2 Jahre lang hat er mit Latexhandschuhen gearbeitet und giftige Dämpfe eingeatmet, weil er sich nicht getraut hat, die Fenster zu öffnen. Er hat unter falschem Namen Papier bestellt und Verstecke für seine Dollars gesucht. Und 2 Jahre lang hat er massenweise Ausschuss produziert. Fehldrucke, die irgendwie entsorgt werden müssen. Und die werden ihm jetzt zum Verhängnis.
Ich habe viele Serien gemacht, die mir nicht gefallen haben. So, die habe ich alle geschreddert und auf die Mülldeponie gefahren, in Müllsäcke, von der ich wusste, dass die verbrennen. Und dann ist aber irgendwann einer mit einem Gabelstapler in so einen Sack reingekommen und da ist der aufgeplatzt. Und die haben dann gesehen an diesen Schnipselchen, das sind Geld. Und die haben die Kripo angerufen und dann habe ich leider den Fehler gemacht, weil ich da so ein bisschen Mülltrenner bin, habe ich in diese Säcke auch vielleicht in jeden 50. Sack auch mal meine normale Post reingeschmissen. Und obwohl ich die so schräg geschreddert habe, haben die gesehen, haben die zusammengeklebt und haben dann irgendwann die Adresse gefunden. Ja, das war Künstlerpech.
Das BKA ist ihm auf den Fersen. Und der amerikanische Secret Service, der nicht nur den Präsidenten beschützt, sondern auch die Dollars. Kuhls Telefon wird angezapft. Seine Wohnung und das Atelier überwacht, die Freunde beschattet. Aber die Beamten finden nicht das, was sie wollen. Denn bald wird klar, Kuhl hat zwar Blüten von erlesener Qualität, aber keine Kunden. Der Plan der Ermittler, nicht nur die Quelle auszutrocknen, sondern auch die Abnehmer einzubuchten, geht also nicht auf. Stattdessen setzen sie einen Lockvogel auf ihn an. Deckname: Marie-Sophie Susanne Falkenthal. Für Kuhl einfach Susanne.
Das war also halbwegs hübsche. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich die schätzen soll. 25, 28 oder so. Sie hat sich vorgestellt als Eventmanagerin. Und kam auch mit einem dicken BMW an. Ich hatte nur ein ganz klein bisschen Problem mit ihren Klamotten. Also ich habe immer gedacht, als Eventmanagerin, die da richtig mit Geld rumspielt, da passt der Anzug oder die Schuhe oder das Öhrchen passt da nicht so richtig zu. Ne? Das geht einfach nicht. Das war eben doch Beamtenkleidung.
Trotzdem lässt Kuhl sich einwickeln. Der Fälscher mit dem scharfen Blick fürs Detail fällt herein auf die falsche Geschäftsfrau. Mehrere Monate geht sie bei ihm ein und aus und macht extravagante Bestellungen. Fälschungssichere Eintrittskarten für Edelpartys mit reichen Russen irgendwo im Baltikum. Kuhl darf zeigen, was er kann. Susanne lobt, schmeichelt, flirtet. Und irgendwann klagt sie ihm ihr Leid, dass ihr die Russen bei den Partys immer wieder falsche Dollars unterjubeln. Kuhl ist in seinem Element.
Dann habe ich ihr erklärt, woran sie das erkennt. Und dann hat sie gemeint, so im Laufe der Treffs oder Gespräche, wenn man falsche Dollarscheine hätte, ich hatte ja nun einen Musterschein, ne, ob ich da noch mehr von kriegen könnte. Dann habe ich erzählt, dass ich einen Polen kenne, der in Polen da schon mal Dollars gedruckt hätte, wo der auch her wäre, der Musterschein. Ne. Und dann hat sie irgendwann gefragt, ob der vielleicht noch ein bisschen mehr hätte, ne, weil der ist ja so gut. Die Russen sagen, der wäre perfekt und ob es da noch mehr von gäbe.
Susanne liefert Kuhl das, was ihm fehlt. Einen Käufer. Er kann nicht widerstehen. Schlägt ein und sitzt in der Falle.
Und dann haben wir uns geeinigt. Dann habe ich ihr 250.000 gegeben als Musterpäckchen, was auch bezahlt hat mit, ich glaube, 22.000 Euro. So, und später habe ich gesehen, genau an dem Tag wurde der Haftbefehl ausgestellt.
Köln, 22. Mai 2007, der Tag der Übergabe. Während Susanne das Geld zählt, stürmt die GSG 9 das Atelier. Kuhl ist im Handumdrehen überwältigt.
Ich hatte die GSG-Leute ja irgendwann mal hier, 5, gesehen. Da habe ich die gefragt, ne, ob das denn alles so nötig gewesen wäre. Nee, jetzt natürlich nicht. Für dich brauchen wir keine 15 Mann, ne, ist klar. Aber das ist für die auch immer so ein bisschen Training.
Die Blüten werden beschlagnahmt und die Räume durchsucht. Die Beamten finden 16,5 Millionen Dollar und ein Köfferchen.
Da haben sie sich sehr darüber amüsiert, die WKA-Leute, dass ich mein fertiges Köfferchen schon hatte. Wo alles so ein bisschen drin war, ne? So ein bisschen, was man so braucht für die U-Haft.
5 Monate später steht Kuhl vor Gericht. Es wird ein kurzer Prozess. Die Verhandlung dauert nur einen einzigen Tag. Kuhl gesteht alles. Leugnen wäre eh zwecklos, denn die Beweise sind erdrückend. Und im Gegenzug bekommt er jede Menge Anerkennung. Der Richter, das BKA, der Secret Service und sogar der Staatsanwalt. Alle sind sich einig, er ist ein außerordentlicher Grafiker, seine Dollars sind erschreckend perfekt und dass er aufgeflogen ist, das war einfach Pech. Kuhl kommt mit der Mindeststrafe davon. 6 Jahre im offenen Vollzug. Tagsüber geht er arbeiten, abends kommt er in seine Zelle und schließt sich selber ein. Und dann liegt er manchmal auf seinem Bett und träumt einen Traum, der ihn bis heute noch nicht ganz losgelassen hat.
Und dann kommt das ab und zu, kommt das halt nochmal. Ich weiß, dass ich viel besser noch machen könnte. Ich sehe das bildlich. Ne? Das CIA hätte den in der Hand. Und dann wird das CIA sagen, leck mir am Arsch, ist der jetzt echt oder nicht? Scheiße. Und dann ging der Schein ins Labor und dann kennt der Laborchef und würde sagen, ja, tut mir leid, Junge, der ist echt. Dann hätte ich Späßchen. Ne? Aber es ist halt verboten und dann hat sich das für mich. Ne? Aber das wird immer so bleiben. Ne?
In diesem Fall ist Schummeln ganz klar Kunst, wenn auch höchst illegal. Martin Krinner hat Hans-Jürgen Kuhl getroffen, der 100-Dollar-Noten gefälscht hat und damit aufgeflogen ist. Habt ihr Schummelgeschichten? Seid ihr mal mit Schummeln auf die Nase gefallen? Oder habt ihr vielleicht mal erfolgreich geschummelt? Schickt uns eure Geschichten an mail@dradiowissen.de. Die 100 hier. Schummeln, unser Thema in der 100. Und wir haben ja schon gesagt, Schummeln, das passiert oft aus Faulheit. Ich finde aber auch, zum Schummeln gehört ja eine gehörige Portion Mut. Na, man muss sich ja erstmal trauen. Man muss ja mit seinem Betrug leben können. Denn es besteht ja auch immer die Gefahr, aufzufliegen. Wie bei diesem Schummler hier.
I'm Diederik Stapel. I'm committed scientific fraud. I changed and invented research data. And by doing that, I jeopardized the careers of many of my colleagues and I betrayed their trust in me. And I caused them pain and sorrow. That's who I am
today. Diederik Stapel war über ein Jahrzehnt der Star der Sozialpsychologie. International anerkannt, bewundert für seine vielen und guten Publikationen. Und er publizierte nicht irgendwo, in den großen Fachzeitschriften Nature und Science zum Beispiel. 2011 ändert sich das dann alles schlagartig. Stapel fliegt auf. Und der Fall wird zu einem der größten Betrugsfälle in der Wissenschaftsgeschichte. Was treibt einen Menschen dazu, die eigene Zukunft und die Zukunft seiner Kollegen aufs Spiel zu setzen? Martina Preiner ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Was er war: ein geschätzter Sozialpsychologe, Doktorvater, Professor, Dekan. Ein Vorbild für seine Studenten. Was er ist: Dekan außer Dienst, Professor außer Dienst, Doktor außer Dienst, Sozialpsychologe außer Dienst. Ein Lügner, von der Wissenschaftsgemeinde geächtet. Wie kam's? Diederik Stapel ist ein Doktorand in Amsterdam, der von sich reden macht. faszinierende Publikationen, charismatischer Typ. Die niederländischen Universitäten reißen sich um ihn. Es läuft. Als er im Jahre 2000 mit dem Doktor in der Tasche an der Uni Groningen anheuert, läuft es plötzlich nicht mehr. Seine Studien laufen nicht glatt oder zumindest nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Er schließt sich in sein Büro ein, er fängt an, Datensätze zu erfinden. Es geht wieder steil bergauf und er fälscht einfach weiter, macht Karriere, wird Dekan an der Uni Tilburg. Diederik Stapel ist heute 48 und kann in seiner vergleichsweise kurzen wissenschaftlichen Karriere mit über 200 Publikationen auftrumpfen, manche mit reißerischen Theorien, manche eher Standard. 54 davon sind inzwischen nichts mehr wert. Sie wurden nach und nach ab 2011 zurückgezogen. Und auch Stapel zog sich zurück, verbrachte 2 Jahre zu Hause bei Kindern und Frau, schrieb ein Buch, fragte sich, was schiefgelaufen war. Ein echter Wissenschaftler will doch die Wahrheit finden. Was für ein Wissenschaftler riskiert so viel für Unwahrheiten? Meine Suche nach Antworten beginnt mit einer E-Mail. Sehr geehrter Herr Stapel, ich bin Wissenschaftsjournalistin und arbeite gerade an einem Radiofeature über Sie. In der Vergangenheit sind Sie sehr offen mit Ihrem wissenschaftlichen Betrug umgegangen. Wären Sie zu einem Interview darüber bereit? Mit freundlichen Grüßen, Martina Preiner.
Hallo Martina, danke für dein Interesse. Aber ich möchte darüber kein Interview mehr geben. Das alles ist über 2,5 Jahre her. Ich möchte das hinter mir lassen. Gruß, Diederik.
Hallo Diederik, ich respektiere das, aber ich fände es toll, wenn ich trotzdem mit Fragen auf dich zurückkommen könnte. Geht das?
Klar, kannst du machen. Nach all den grauenvollen Geschichten, die geschrieben wurden, habe ich Probleme damit, Journalisten zu vertrauen.
Sein Betrugsfall hat Diederik Stapel in der Öffentlichkeit bekannter gemacht als seine über 200 Studien zusammen.
Sie haben über mich gelesen, mich im Fernsehen gesehen, aber wissen nicht, wer ich bin. Wer bin ich?
Ein YouTube-Video zeigt ihn im September 2013. Sein Publikum sind die Fahrgäste im Abteil eines fahrenden Zuges, der Brain Train, einem Vortragsformat der TED Talks. Braune Haare, lässiges Sweatshirt, Hornbrille, freundliches Gesicht. Stapel steht da. Mit einem Arm lehnt er an einen Sitz, in einer Hand ein paar Zettel, in der anderen ein Mikrofon. Die Fahrgäste schauen zu ihm hoch, hören zu. Es ist eine Situation, auf die er lange verzichten musste.
Das ist mein erster öffentlicher Auftritt seit der ganzen Sache. Und es ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich einen Vortrag halte. Ich habe seit 2 Jahren kein Englisch mehr gesprochen. Ich bin ziemlich nervös.
Die halten sich aber ganz
Thank
gut.
You. Dankeschön.
Zuspruch. Stapel ist sichtlich erleichtert.
Warum habe ich Forschungsdaten erfunden und meine Wissenschaftskarriere ruiniert? Warum? Neben vielen anderen Gründen ist der wichtigste wohl, dass ich mich von mir selbst gelöst hatte. Ich bin gleichgültig geworden. Ich wurde zum Schlafwandler. Mir war alles egal. Ich hatte mich selbst verloren.
Er war es nicht. Es war ein Schlafwandler, nicht Diederik Stapel. Über 10 Jahre soll er nicht er selbst gewesen sein. Er verliert kein Wort über äußere Faktoren, die man als Ausrede für sein Tun nennen könnte. Publikationsdruck oder die damit verbundene Finanzierung seiner Forschung. Auch von einem seiner ersten Erklärungsversuche, dass Fälschen einfach zu einfach sei, wird man hier nichts hören. Sein tiefer Fall hat ihn aufgeweckt.
Es ist schön, kein Schlafwandler mehr zu sein, aber die Realität fühlt sich oft noch harsch, kalt und unversöhnlich an.
Die wohl ehrlichste Antwort auf die Frage nach dem Warum gibt Diederik Stapel ausnahmsweise ohne eine rhetorische Frage davor, mitten im Vortrag.
Ich wurde besessen von Ergebnissen, davon Antworten zu finden, das zu finden, was ich erwartete zu finden, das zu finden, was ich für logisch befand. Das war meine Obsession. Das war mein Ende.
Diederik Stapel hat sich seine eigene Welt geschaffen, seine eigenen Antworten gefunden. Die wissenschaftliche Realität war nicht genug. Der Hauptbahnhof von Utrecht. Er wird zu Stapels Endstation. Seine erste Studie, die zurückgezogen werden muss, soll hier durchgeführt worden sein. Reisende mit weißer Hautfarbe müssen am Bahnhof Fragebögen ausfüllen. Davor dürfen sie auf einer 6er-Sitzreihe Platz nehmen. Nur einer der anderen 5 Plätze ist besetzt. Entweder von einer weißen oder schwarzen Person. Das Fazit der Studie? Je vermüllter der Bahnsteig, desto weiter weg setzen sich die weißen Befragten von ihren schwarzen Mitmenschen. Bei der weiß-weißen Paarung macht das keinen Unterschied. Stark vereinfacht gesagt, rassistisches Verhalten steht im Zusammenhang damit, wie unordentlich und schmutzig die Umgebung ist. Dieses Experiment hat aber nie stattgefunden. Die Daten hatte sich Stapel nach seinen eigenen Erwartungen zurechtgelegt. Das bekannte Fachmagazin Science veröffentlichte das gefälschte Ergebnis im April 2011. Einige Monate später steht Dietrich Stapel hier an den Gleisen. Sein Blick gleitet über die Kulisse seiner Studie vorbei an den ein- und aussteigenden Menschen. Zu diesem Zeitpunkt haben drei seiner Doktoranden schon Betrugsvorwürfe geäußert. Stapel fährt die Schauplätze ab, an denen seine Studien spielen. Er sucht die Versuchsbedingungen, die denen in seinen Publikationen entsprechen. Vielleicht kann die Lüge ja bestehen, trotz allem. In seiner alten Uni in Groningen wird er fündig, hier in Utrecht nicht. Es ist der Moment, in dem Stapel innerlich aufgibt.
Ich kenne natürlich den Bahnhof in Utrecht, aber meiner Ansicht nach wäre das nicht unmöglich gewesen, dass er das macht.
Also, dass er die Fälschung seines Science Papers vertuscht. Wolfgang Ströbe ist ebenfalls Sozialpsychologe, genau wie Dietrich Stapel. Die beiden kannten sich gut, saßen jahrelang in derselben Wissenschaftskommission eines Instituts. Wolfgang Ströbe erinnert sich aus der Zeit an einen prinzipientreuen Menschen, nicht an einen Schlafwandler. Er hat den Fall Stapel genau analysiert. Das, was Stapel am Ende ans Messer liefert, ist nicht die Rassismusstudie. Es sind Datensätze aus Schulen. Schulen, die er nach der Verdachtäußerung seinem Rektor nicht zeigen kann, weil die Schulen nicht existieren.
Ich weiß noch, ich kam dann hier ins Institut und alle Türen gingen offen. Jeder kam raus und wir sprachen über nichts anderes als die Stapelfälschungen. Und im Grund konnte man es nicht glauben, dass Stapel sowas gemacht hat.
Dietrich Stapel, der lügende Holländer.
Der Herr der Daten fälschte Dutzende Studien.
Der Betrüger, der fast jeden täuschte.
Der in Ungnade gefallene Psychologe nimmt seine Strafe an.
Die Affäre hat natürlich der Sozialpsychologie enorm geschadet und deshalb sind wir auch alle eigentlich sehr böse auf ihn.
Als Schlamperwissenschaft wäre die Sozialpsychologie in den Fälschungsgutachten bezeichnet worden. Dabei sind, zumindest von den aufgedeckten Betrugsfällen, die Mediziner die absoluten Spitzenreiter. Anders als bei gefälschten Medizinstudien fügte Stapel seinem Probanden keinen physischen Schaden zu. Es gab ja gar keine. Leiden mussten andere. Diejenigen, deren Namen auf den zurückgezogenen Publikationen neben dem von Stapel standen. Doktoranden, Mitarbeiter, Kollegen. Der Co-Autor der Rassismusstudie am Utrechter Bahnhof beispielsweise.
Lindenberg, der Arme, der hat ja gesagt, er würde die Untersuchung noch mal replizieren. Ich muss ihn mal fragen. Ich sehe ihn ja in Groningen häufig, ob ihm das gelungen ist. Ist natürlich für Co-Autoren enorm peinlich, sowas.
Auch wenn sie für Stapels Vergehen nicht verantwortlich gemacht wurden. Aber ihre wissenschaftlichen Leistungen waren wertlos. Manche Doktoranden sahen keinen anderen Ausweg, als ihre wissenschaftliche Karriere komplett zu beenden. Mit ein paar davon konnte Stapel sich versöhnen, schreibt er mir, als ich nachfrage.
Doch manche wollen einfach nicht mehr darüber reden, was ich respektiere. Sie wollen einfach ihren Weg gehen.
Bleibt immer noch die Frage nach dem Warum. Dietrich Stapel sagt, er sei von Ergebnissen besessen gewesen.
Ich glaube, dass es einfach also Ruhmsucht war und nicht sozialer Druck.
Ruhmsucht, Ergebnisbesessenheit. So oder so, am Ende steht der Realitätsverlust oder das Nicht-Man-Selbst-Sein, was Stapel beschreibt. Das ist eine eher unbefriedigende Erkenntnis.
Es gibt Menschen, die meinen, ich sollte wieder ein normales Leben führen dürfen. Es wird aber auch immer Leute geben, die es schrecklich finden, dass ich noch am Leben bin. Ich lasse sie machen, ich lächle sie mit Liebe an, ich bete für sie.
Fast könnte man denken, dass mit dem Realitätsverlust sei noch nicht so ganz ausgestanden. Aber Stapel will sich erden. Vereinzelt kommt er wieder an Jobs, nicht in der Wissenschaft natürlich, aber beratende Funktionen in kleineren Firmen beispielsweise. Alles, um den Boden unter den Füßen zu spüren und nicht wieder zu verlieren. Was glaubst du, wäre mit dir passiert, wenn du nicht aufgeflogen wärst?
Ich weiß es nicht. Keiner weiß das. Vielleicht hätte ich mein surrealistisches Wissenschaftlerleben weitergeführt. Vielleicht auch nicht.
Surrealistisch, ein so viel besseres Wort für Realitätsverlust.
Dietrich ursprünglich wollte Schauspieler werden. Und manche Leute haben gesagt, er hat eben jetzt den Wissenschaftler gespielt. Aber er war nie ein echter Wissenschaftler.
Die Wahrheit kann wehtun. Vielleicht hatte Stapel deshalb auch so ein großes Problem mit ihr.
Der Fall Dietrich Stapel, Martina Preiner über den Sozialpsychologen, der seine eigene Forschung gefälscht hat. Einer der größten Betrugsskandale in der Wissenschaftsgeschichte. Schummeln. Ich habe das ja nie so richtig hingekriegt, zu schummeln. Viel zu feige, ganz ehrlich. Na klar habe ich mal einen Fuschzettel geschrieben in der Schule, auch in der Uni, ja. Aber ich habe wirklich nie die Eier gehabt, die dann auch zu benutzen. Allein die Vorstellung, erwischt zu werden. Horror. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass es um mehr geht als um eine poplige Mathe-Klausur, ja, wenn der Job die Lüge ist. Wir schauen gleich dahin, wo Lügen und Täuschen eben einfach zum Job gehört. Auf die Geheimdienste und hören von einem CIA-Agenten, der es übertrieben hat mit dem Schummeln und dem Lügen. Die 100. Ich bin Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid. Heute Abend wird geschummelt, gelogen, betrogen in der 100, in der Radio Wissen. Es gibt ja Menschen, die das beruflich machen. Nein, nein, ich meine keine Politiker, ich meine Geheimdienstler. Die haben die Lizenz zum Lügen. Sie verschleiern, was sie tun, manipulieren, um an Informationen zu kommen, legen sich falsche Identitäten zu, gehört halt zum Job. Aldrich Ames war so ein Berufslügner, nur er log zu viel. Er gilt als einer der größten Verräter in der Geschichte der CIA. Seine Lügen brachten Menschen ins Gefängnis, ja sogar ums Leben. Monika Ahrens erzählt uns die Geschichte.
Wer eine Agentengeschichte erzählt, der wählt meist ein bestimmtes Setting. Alkohol, schnelle Autos und schöne Frauen gehören dazu. Und irgendwann wälzt sich immer ein Liebespaar am Strand. In der Geschichte von Aldrich Ames kommen all diese glamourösen Versatzstücke vor. Und doch ist er weit davon entfernt, eine Art James Bond zu sein. Als Aldrich Ames im Februar 1994 in Handschellen zu einem Polizeiauto geführt wird, weiß die Öffentlichkeit noch nicht, dass der Mann mit dem schütteren grauen Haar, der kastenförmigen Brille und dem Oberlippenbart einer der größten Verräter in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes ist. 9 Jahre lang hat der leitende CIA-Beamte Aldrich Ames dem sowjetischen Geheimdienst KGB alles verraten, was er über Spione und Operationen, die er betreut, weiß. Ames hat nach seiner Verhaftung ziemlich vielen Leuten seine Geschichte erzählt. Geheimdienstmitarbeitern, Richtern, Journalisten, die kapieren wollten, warum er das alles tat. Die Agentengeschichte von Aldrich Ames beginnt 1952. Als er 11 Jahre alt ist, bekommt sein Vater Carlton einen Job bei der CIA. Die Welt der Geheimdienste fasziniert den Sohn. 10 Jahre später, Aldrich Ames ist gerade mal 21 Jahre alt, darf er selbst bei der CIA anfangen.
Ich war stolz und fühlte mich als etwas Besonderes. Sie sagten uns, dass wir Teil einer Eliteeinheit sind, dass wir mit unserer Arbeit das Überleben der USA sichern und dass wir deshalb berechtigt sind, zu lügen, zu betrügen und zu täuschen.
In andere Identitäten schlüpfen, Leute dazu bringen, dass sie dir vertrauen, die Informationen liefern, lügen. Das ist sein Job als Agent. Ames stellt sich das ganz toll vor, aber er versagt, Mal um Mal. Er ist kein cooler Spion, der andere charmant um den Finger wickelt. Er ist gehemmt, wenn er Menschen trifft, die er nicht kennt. Oder wie ein Vorgesetzter es ausdrückt:
Er hat Probleme, Leute zu manipulieren.
Aldrich Ames ist ein mittelmäßiger Spion. Er säuft, hat Eheprobleme und er unterschlägt Geld. Das mit dem Schummeln funktioniert eigentlich schon damals nur gegenüber seinem Arbeitgeber, der CIA, richtig gut. 1974 kehrt Aldrich Ames in die USA zurück und wird Mitarbeiter der Abteilung gegen Spionage UdSSR. Er betreut sowjetische Agenten, die für die CIA arbeiten. Doppelagenten, die besten Lügner überhaupt. Und dann, Anfang der 80er Jahre, tritt da diese Frau ins Leben unseres Helden. Aldrich Ames arbeitet gerade als Agent in Mexiko. Er genießt die Sonne, den Strand, das Meer. Und er trifft Maria del Rosario Casas de Puy, Kulturattaché an der kolumbianischen Botschaft. Maria ist schön, schlank und skrupellos genug, einem Kumpel von Ames ihre Wohnung für Treffen von Spionen zur Verfügung zu stellen. Aldrich Ames ist hingerissen. Eine Agentenromanze beginnt, mit Dinnern zu zweit, Feiern und Aldrich und Maria, die sich am Strand von Acapulco wälzen. Eine Nachricht unterbricht die Party. Aldrich Ames soll zurück in die USA. Er wird neuer Leiter der Gegenspionage UdSSR.
Das ist ein unglaublicher Fall, weil der Mann ja ständig und immer wieder befördert wurde, obwohl es dafür eigentlich keine wirklich guten Gründe gab.
Meint der Historiker und Geheimdienstexperte Wolfgang Krieger.
Er hat ja immer wieder versagt, er hat immer wieder Dinge gemacht, die ihn eigentlich von einer Beförderung hätten ausschließen sollen, also von Alkoholmissbrauch bis finanzielle Schwindeleien und so weiter und so weiter. Also es ist im Grunde genommen eine Anklage auch gegen die CIA, die also wirklich unglaublich nachlässig gehandelt hat in diesem Fall.
Mitte der 80er Jahre wissen die USA eigentlich alles über die Sowjetunion. Die CIA hat Top-Spione auf ihrer Gehaltsliste, darunter Generäle und Oberste der Sowjetarmee und Agenten des KGB, die die Augen offen halten und berichten, was der Feind plant. Doch der neue Chef der Abteilung hat ein Problem. Aldrich Ames verdient $45.000 im Jahr. Er ist noch verheiratet, seine Ehefrau Nan will die Scheidung und den größten Teil des Vermögens. Seine geliebte Maria gibt das Geld mit vollen Händen aus. Aldrich Ames hat Schulden. Aldrich Ames braucht Geld. Und zwar schnell.
Mein erster Gedanke war, jetzt raube ich eine Bank aus.
Doch dann, eines Abends, während einer Zugfahrt nach Hause, kommt ihm eine viel bessere Idee. Er erinnert sich an einen CIA-Beamten, dem ein KGB-Offizier $50.000 bot, damit er spioniert. $50.000.
Das war genau die Summe, die ich brauchte, um meine Sorgen loszuwerden.
Aldrich Ames kontaktiert die sowjetische Botschaft in Washington und verabredet sich mit einem Mitarbeiter, Sergei Shuvakin, zum Mittagessen im Hotel Mayflower, nur wenige Blocks von der Gesandtschaft entfernt. Während er auf den Russen wartet, kippt Ames einen Schnaps nach dem nächsten. Doch der Mann kommt nicht. Kurz entschlossen spaziert Aldrich Ames hinüber zur sowjetischen Botschaft. Er weiß, dass das FBI routinemäßig alle Leute fotografiert, die hier reingehen. Aber er schert sich nicht drum. Durch seinen Job hat er eine gute Ausrede, Russen zu treffen. Er übergibt einem Sicherheitsbeamten einen Umschlag mit der Nachricht, dass er für $50.000 bereit ist, die Namen von 3 KGB-Agenten zu nennen, die für die CIA arbeiten. Ein paar Tage später meldet sich Sergei Shuvakin bei Ames. Diesmal erscheint er zum vereinbarten Treffen. Er überreicht Aldrich Ames im Tausch gegen die Namen eine Tasche mit Akten.
Er sagte, hier sind einige Presseartikel, die Sie sicher interessieren werden.
Nach dem Treffen geht Aldrich Ames allein in einen Park. Zwischen den Akten findet er einen braunen Papierbeutel.
Darin waren zusammengerollte $100-Noten. Insgesamt $50.000.
2 Tage später wird ein Beamter des FBI verhaftet. Aldrich Ames ist alarmiert. Er hat Angst. Hat jemand vom KGB den Amerikanern einen Hinweis gegeben, dass sie einen Verräter in ihren Reihen haben? Wann wird ein sowjetischer Agent seinen Namen nennen? Ames will sicher gehen. Bevor einer von den Spionen ihn verraten kann, wird er dafür sorgen, dass sie nicht mehr reden können. Er trifft sich erneut mit Sergei Shuvakin. Diesmal gibt er ihm eine Liste aller KGB-Doppelagenten, die er kennt. Den Namen eines Freundes, Sergei Fyodorenko, hält er zunächst zurück. Wenig später verrät er auch ihn. Ames weiß, dass die Sowjets die Männer günstigstenfalls verhaften und viele wahrscheinlich töten werden. Es ist ihm egal.
Alle diese Leute wussten, was es für ein Risiko bedeutet, für die CIA und das FBI zu spionieren. Wenn einer von ihnen von mir erfahren hätte, hätte er es der CIA erzählt und ich wäre ins Gefängnis gekommen. Es war nichts Persönliches. So lief das Spiel einfach.
Ames ist nicht nur ein ziemlich unfähiger Typ mit privaten Problemen, der auf den falschen Posten gehoben wurde. Er richtet immensen Schaden an. Der KGB beginnt sofort damit, die Doppelagenten aus dem Verkehr zu ziehen. Es gibt im Netz ein Video, das zeigt, wie der sowjetische General Dmitri Polyakov verhaftet wird, den Ames verraten hat. Polyakov hat seit den 60er Jahren für CIA und FBI spioniert. Nicht gegen Geld, sondern aus Überzeugung. Der alte Mann wird von einer Gruppe von Männern wie eine Trophäe hochgehoben und in Richtung Kamera gehalten. Einer hält ihn am Hals gefasst. Es macht den Eindruck, als könnte er ihm jederzeit das Genick brechen. 2 andere durchsuchen ihn. Der General lässt alles reglos über sich ergehen.
Das ist auf der sowjetischen Seite, übrigens auch auf der DDR-Seite, immer als das schlimmste aller Verbrechen gesehen worden. Wenn also ein ranghoher Mitarbeiter der geheimen Nachrichtendienste für die andere Seite gearbeitet hat. Also das ein schlimmeres Verbrechen gab es nicht. Und deswegen wurden die Leute meistens in einem Schnellprozess, manchmal auch ohne Prozess, verurteilt und sofort hingerichtet.
Etwa 20 Doppelagenten landen im Gefängnis. Mindestens 10 werden exekutiert. Ames hat dafür gesorgt, dass CIA und FBI in der Sowjetunion keine Informanten mehr haben. Der amerikanische Geheimdienst kann sich das Verschwinden seiner Top-Spione zunächst nicht erklären. 1986, ein Jahr nach dem großen Verrat, beginnt eine kleine Gruppe interner Ermittler damit, nach einem Maulwurf in den eigenen Reihen zu suchen. aber sie sind sich nicht sicher, dass das die richtige Spur ist. Aldridge Ames hat unterdessen Maria geheiratet. Seine Frau ist mit dem Verrat vollkommen einverstanden. Die beiden machen sich ein schönes Leben. Eine Rolex hier, ein paar Prada-Schuhe da, ein neues Auto. 2 Millionen Dollar hat sich der KGB die Informationen kosten lassen.
Dann hat er einen teuren Jaguar sich gekauft und mit dem ist er in den Dienst gefahren. Ja? Man weiß ja, was so ein Auto kostet. Also es hätte Zeichen gegeben, die schon einen Verdacht hätten lenken müssen auf Ames. Man weiß ja, was er verdiente. Ja?
Damit Geld reinkommt, verkauft Ames dem KGB weiterhin alle Informationen, die er auf den Schreibtisch bekommt. Stoßweise trägt er die Akten zu seinem Verbindungsoffizier. Seine Kollegen erklären sich den plötzlichen Reichtum damit, dass seine neue Frau Maria aus einer vermögenden Familie stammt. 1989 besucht Diana Worson, eine Kollegin und Freundin, Aldridge und Maria Ames in ihrem neuen Haus, das die beiden sich für 540.000 Dollar, natürlich in bar, gekauft haben. Maria sucht gerade Tapeten aus.
»Hilf mir dabei«, sagte Maria. »Okay«, sagte ich. »Welchen Raum willst du denn machen lassen?« Maria lachte. »Diana, mach dir keine Gedanken über den Preis. Wir renovieren das ganze Haus.«
Diana Worson kennt Maria noch aus ihrer Zeit in Mexiko. Sie weiß, dass deren Familie angesehen, aber nicht reich ist. Und sie gibt der CIA-Ermittlergruppe einen Tipp, dass etwas nicht stimmt. Doch obwohl die Beamten Aldridge Ames Konten überprüfen und feststellen, dass er pro Monat bis zu 30.000 Dollar darauf einzahlt, gehen sie der Sache nicht konsequent nach. Ames gehört nun zwar zum Kreis möglicher Verdächtiger. Er muss sich einem Lügendetektor-Test unterziehen, den er besteht. Ein russischer Kollege hatte ihm geraten, sich einfach zu entspannen. Aber Aldridge Ames behält seinen Posten, kann weiter Informationen an den KGB verkaufen. Ames ist ein mittelmäßiger Spion. Aber die CIA toppt seine Unfähigkeit noch. 1993 übernimmt das FBI die Ermittlung. Die Bundespolizisten durchsuchen Aldridge Ames Haus und verwanzen es. Sie finden Briefe von Ames KGB-Führungsoffizier, hören Gespräche, in denen Maria ihren Mann immer wieder anstachelt, mehr Geld einzutreiben. Sie wissen jetzt, Ames ist der gesuchte Maulwurf. Am 21. Februar 1994 verhaften sie Aldridge Ames. Er ist gerade auf dem Weg zur Arbeit.
One of the burning questions in Washington, how could it have taken so long to arrest the highest ranking CIA officer ever accused of selling out to the Russians? This is an intelligence disaster.
Während des Prozesses wird das Ausmaß von Aldridge Ames Spionage, aber auch das Versagen der CIA deutlich. Politiker und Journalisten nehmen sich den Geheimdienst vor. Der Chef der Behörde muss gehen. Ames Frau Maria versucht sich vor Gericht zu retten, indem sie ihn belastet.
Um zu verstehen, wie Aldridge Ames mich in diese Sache mit hineinziehen konnte, müssen Sie wissen, dass er ein Lügner und Manipulator war und ist.
Sie wird trotzdem verurteilt. 5 Jahre Haft. Aldridge Ames' Strafe lautet lebenslänglich.
Die Geschichte von Aldridge Ames, einem der größten Verräter in der Geschichte des CIA, hat uns Monika Ahrens erzählt. 100. Schummeln. Nur nicht die Wahrheit, unser Thema hier. Julia Rosch ist wieder im Studio, 100-Redakteurin. Wo habt ihr geschummelt und was damit erreicht oder verloren? Wollten wir bei Facebook wissen von unseren Hörern und Usern. Was kamen da für Antworten, Julia?
Natürlich nur total ehrliche Antworten. Also niemand hat gelogen, noch nie in seinem Leben. Also zumindest haben sich unsere User da nicht offenbart. Also die sagen immer die Wahrheit. Und dafür reden sie dann allgemein übers Lügen, die Wahrheit und beschweren sich über Leute, die lügen. Und das machen meistens nur die anderen so, das kam dabei raus. Also Christian Albrecht zum Beispiel schreibt, das Thema hört sich sehr stark nach Politik an. Nirgends wird wahrscheinlich mehr gelogen. Kann man gut abschieben mit den Lügen zu den anderen. Andere schreiben da einfach nur Namen auf. Gutenberg, Schawan, Merkel, Schäuble. Die Liste lässt sich fortsetzen. Ganz nach Gusto. Und dann kommt Stefan Gellert. Also der hat nämlich da, der hat aufgehört mit dem Lügen. Hat gesagt, früher habe ich natürlich auch ab und an gelogen, immer irgendwelche Höflichkeitslügen, nichts Dramatisches. Heute ist es mir weitgehend egal. Ich habe erkannt, dass ich mich weitaus wohler fühle, wenn ich immer meine ehrliche Meinung vertrete.
Die Frage ist, ob sein Gegenüber sich auch wohler fühlt. Ne?
Ist manchmal etwas unbequem, aber es führt halt keinen Weg daran vorbei.
Das bei Facebook? Ja.
So viel zu Facebook. Ne?
Die Frage ist ja, also das mit dem Lügen, das gehört ja irgendwie wirklich einfach dazu. Ne? Wir lügen ja alle immer.
wieder mal.
Ja? Ne?
Also ja, ich kenne das gut zum Beispiel, wenn ich so Geschichten erzähle, die ich so erlebt habe, da passiert schon mal, dass da so an der Ecke und an der Ecke so ein bisschen mehr drankommt, damit die Geschichte noch spannender wird.
Man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich kenne das im Alltag. Also ich habe das schon in Beziehungen manchmal erlebt, dass man da so ein bisschen, ja, also ich meine, eine klassische Beziehungslüge, man betrügt seinen Partner, erzählt es ihm nicht, weil die Wahrheit ja mehr wehtut als die Lüge. So, dass die eine Seite, die andere Seite ist so ein bisschen dieses, ja, wenn man sich noch nicht so lange kennt und dann vielleicht mal hier einen Zettel umdreht und da noch einen Zettel umdreht und dann doch mal in den Karton mit den Fotos guckt und dann sieht man so
dieser
Sachen.
Dieser eine Karton, den die meisten Karton, haben mit den alten Liebesbriefen. Und
genau.
Ja.
Genau, und dann hat man schon das Gefühl, es ist nicht so richtig, ne? Aber das kann man auch wieder so wegschieben und man sagt da nichts und dann irgendwann war das zumindest bei mir so, dann bricht die Eifersucht durch. Mhm. Flippt man aus. Und,
weil du was gelesen hast, ja, was du nicht lesen solltest. Und, okay.
Genau, was auch schon lange wahrscheinlich vorbei war und so. Aber trotzdem, und da muss man halt sagen, man hat da reingeguckt. Und das ist ja schon auch so ein Schummeln, da reinzugucken. Weil eigentlich macht man das ja nicht.
Ne? Aber wenn dann diese Lüge, dieses Schummeln aufgedeckt ist, weil du die Wahrheit sagen musst, ne, und deine Eifersucht gestehen musst, tut das dann nicht gut, dass die Wahrheit draußen ist?
Ja, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem scheiße, weil es ist halt so ein... Man hat halt dieses Potenzial in sich, glaube ich, jeder. So ein bisschen so ein kleiner Spion zu sein und dann halt doch mal so ein bisschen auf Umwegen zu gucken, ob man da an irgendwelche Infos kommt, die einem vielleicht gar nichts angehen. Ich finde das auch eine Art von Schummeln.
Ja. Hm.
Wie ist denn, ja, also so in Familien, ich weiß nicht, du bist Vater von Kindern.
Also
lügen
das,
die?
Das ist spannend, ja. Also bei meiner Großen, die ist jetzt 3 geworden, da wird das so langsam... fängt das so langsam an. Sag mal, warum weint deine kleine Schwester? Hast du die geschubst? Nein, habe ich nicht. Und man weiß, sie hat es natürlich doch getan. Und tatsächlich, ich habe mir ja das mal angeguckt, weil das ja eine spannende Frage ist. Wann schummeln wir? Wann fangen wir an mit dem Lügen? Und früher dachte man so ab 3,5, 4 Jahre, aber ein Forscher haben im Oktober letzten Jahres rausgefunden, das fängt viel früher an. So ab 2 Jahren und dann steigend nimmt die Fähigkeit zu lügen bei Kindern. Dann
also mit dem richtigen Sprechen sozusagen.
Ja, genau. Ja. D100 hier, der Radio Wissen. Und gleich beschäftigen wir uns noch mit einem total gelogenen Video. Danke, Julia. Es gab da vor so ein paar Wochen dieses Video, was um die Welt ging, was wirklich jeder gesehen hat. First Kiss. Mehr als 70 Millionen Aufrufe bei YouTube. Und ich gebe zu, ich habe es auch geteilt. Sogar bevor ich es ganz gesehen habe, weil ich es so bezaubernd fand. Das war so schön, so romantisch, so unglaublich. Fremde Menschen stehen sich gegenüber und sollen sich küssen, zum ersten Mal. Ja, ich hätte vielleicht merken können, dass das alles sehr schöne Menschen sind. Hätte vielleicht skeptisch werden können, denn bei dem Ding hat sich herausgestellt, es küssen sich Models und Schauspieler im Auftrag des Modelabels. Ja. Das Ding war also Werbung. Und so schummeln sich immer wieder virale Videos durch das Netz. Videos, die einfach toll sind. Unser Autor Michael Bödecker hat auch so eins gefunden. Man sieht einen kleinen Roboterarm, der gegen einen echten Menschen Tischtennis spielt. Und das richtig, richtig gut. Und auch dieses Video verteilt sich via Facebook und Twitter. Aber ist es echt?
Eine Tischtennisplatte in einer Garage. Rechts im Bild ein junger Mann, der den Ball auf die andere Seite schlägt. Links am anderen Ende der Platte ein Schlitten, der auf dem Rand hin und her fährt. Darauf festgemacht ist ein schlanker metallischer Roboterarm. Ganz mühelos schlägt er alle Bälle zurück auf die andere Seite, sogar dann, wenn das Tempo anzieht. In der Beschreibung unter dem Video steht:
Nach circa 2 Jahren Entwicklungsarbeit habe ich mit meinem Freund Michael nun unseren selbstgebauten Tischtennisroboter so weit fertiggestellt, dass man mit ihm schon ordentliche Ballwechsel spielen kann.
Das schreibt Ulf Hoffmann. Er steckt hinter der Roboterentwicklung. Wie genau er das gemacht hat, vom ersten Entwurf bis zur fertigen Maschine, beschreibt er auf seinem Blog. In der Rubrik Über mich schreibt er:
Ich bin gelernter Industriemechaniker und möchte mit meinem Blog ein Projekt begleiten, das mir durch Zufall im Sommer 2013 eingefallen ist.
Er hat Accounts in den sozialen Netzwerken. Seine Facebook-Freunde kommentieren die Fortschritte beim Roboterbau, machen ihm Mut.
Ich bin mal gespannt, ob ihr das hinbekommt.
Vergiss das Wetter und komm mal wieder in die Gänge.
Gratuliere, da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet.
Ungefähr zur gleichen Zeit hat eine deutsche Roboterfirma ein vermeintliches Großereignis angekündigt. Mensch gegen Maschine. Der deutsche Profispieler Timo Boll tritt gegen einen der weltbesten Industrieroboter an. Und als wäre es das Leichteste auf der Welt, haben ein paar Hobbybastler einfach so auch einen Tischtennisroboter entwickelt. Ich will wissen, wie Ulf Hoffmann das hinbekommen hat, einen Tischtennisroboter zu bauen, der einen Menschen schlagen kann. Ich versuche, Ulf Hoffmann zu kontaktieren. Eine E-Mail-Adresse finde ich nicht. Ich probiere es über Social Media, schreibe Nachricht um Nachricht, bei Facebook, bei Google+, bei Twitter. Und ich warte. Aber ich bekomme keine Antwort. Ulf Hoffmann reagiert nicht. Ich warte weiter und gucke ins Telefonbuch. In seinem angeblichen Heimatort nahe Frankfurt ist kein Ulf Hoffmann eingetragen. Der Besitzer einer Website lässt sich normalerweise über eine DENIC-Anfrage ermitteln. Hier klappt das nicht. Der Hobbybastler ist nicht zu fassen. Jan Peters ist Ingenieur und Informatiker. Zusammen mit seinen Doktoranden hat er auch einen Tischtennisroboter gebaut. Ich besuche ihn am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Im Labor hängt ein langer schwarzer Roboterarm von der Decke. Oberarm, Ellenbogengelenk, Unterarm und da, wo bei Menschen die Hand wäre, steckt ein Tischtennisschläger.
Stellen Sie sich vor, Sie wären an der Decke festgeschraubt und müssten Tischtennis spielen. Es ist nicht ein ganz triviales Problem.
Statt Muskeln hat der Roboterarm in seinem Inneren Drahtseile. Sie bewegen den Arm. Leider hat der Roboter gerade einen Bänderriss. Ein Seil ist kaputt. Jan Peters erklärt mit einem Video, wie der Arm in Aktion aussieht.
Unseres hat wirklich gespielt, das kann ich Ihnen garantieren.
Eine Doktorandin führt den Arm des Roboters und schlägt den Tischtennisball zurück. Sieht aus wie bei einem Tennislehrer, der seinem Schüler die richtige Schlagtechnik beibringt.
Am Anfang hat er gelernt von den Bewegungen des Lehrers. Und danach hat er dazugelernt, indem er einen Reward bekommen hat. Das ist eine Art Belohnung. Und nach einer gewissen Zeit hat er halt einen sehr hohen Reward erreicht und spielt dann noch immer besser.
Damit das im Labor klappte, war viel Arbeit nötig. Deshalb hat das Video vom angeblich selbstgebastelten Garagenroboter in der Szene auch ordentlich für Wirbel gesorgt. Inzwischen halten es die meisten für eine Fälschung.
Ich habe auch immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es kein Fake ist. Aber dazu müsste der Herr Hoffmann sich mal bei Ihnen oder bei mir melden.
Ulf Hoffmann bleibt ein Rätsel. Ich warte immer noch auf seine Antwort. Vergeblich. Aber ich will noch nicht aufgeben und melde mich bei Michael Greuer, ein Facebook-Freund von Ulf. Als ich auf seiner Facebook-Seite bin, fällt mir etwas auf. Der hat ja fast die gleichen Facebook-Freunde wie Ulf Hoffmann. Und die meisten Profile der Freunde sind erst Mitte 2013 entstanden. Das ist dann doch ein bisschen verdächtig. Und noch was, alle Facebook-Freunde haben ähnliche Interessen. Jede Menge Likes für Tischtennis, AC/DC und Eintracht Frankfurt. Ob Videos echt sind, können am besten Multimedia-Forensiker wie Matthias Kirchner herausfinden. Er analysiert Fotos, zum Beispiel für Nachrichtenagenturen oder auch für Gerichtsgutachten. Ich erreiche ihn in San Francisco.
Der Tischtennisspieler verdeckt den Roboter zum Beispiel mit seiner Hand und dem Schläger. Und jetzt würde man natürlich erwarten, dass dann auch nur der Schläger den Roboter verdeckt. Was aber im Video an manchen Stellen zu sehen ist, dass dann auch auf einmal ein Stück Hintergrund vor dem Roboter zu sehen ist. Und das sollte natürlich rein physikalisch so in dem Video nicht auftreten.
In dem Video passiert das mehrmals. Wenn man es an der richtigen Stelle anhält, sieht man es im Einzelbild. Der Hintergrund erscheint plötzlich vorne. Es sieht so aus, als würde ein Teil des Roboterarms kurz verschwinden.
Zumindest lässt sich für bestimmte Ausschnitte des Videos sagen, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das so in Wirklichkeit stattgefunden hat.
Und dann sind da noch diese Bewegungen. So bewegen sich Roboter nicht, erklärt mir Stefan Belke aus Bonn. Er ist Ingenieur und Informatiker und Stefan Belke hat selbst schon Roboter gebaut.
Kommen Sie mal mit in den Keller.
Ja.
Ich kann Ihnen da nämlich einen ähnlich aufgebauten Roboter wie aus dem Garagenvideo zeigen. Das ist ein humanoider Roboter aus einem Bausatz. Man sieht einfach, dass jedes Gelenk, was an dem Roboter dran ist, das hat ein gewisses Spiel. Und das führt einfach dazu, dass solche Roboter sich nicht so sanft bewegen können, wie der in dem Garagenvideo zu sehen ist.
So klingen die Servomotoren im Gelenk des Roboters. Der Roboter im Video hört sich anders an. Stefan Welker zeigt mir noch viele weitere Indizien, die auf eine Fälschung hindeuten. Ungewöhnliche Schatten oder die seltsame Oberflächentextur der Roboterteile. Und die Kameras, mit denen der Roboter angeblich den Tischtennisball erkennt, sind Uraltmodelle, die man höchstens noch bei eBay kriegt. Viel zu ungenau für so eine Aufgabe. Es ist also zu schön, um wahr zu sein. Das Video kann nicht echt sein. Und Ulf Hoffmann? Immer noch kein Lebenszeichen. Seine Facebook-Freunde sind auch nicht zu erreichen. Okay, na gut, ein letzter Versuch. Ich schreibe: Liebe Videomacher, können Sie mir sagen, wie und warum Sie den Film produziert haben? Natürlich wieder keine Reaktion. Das Video ist ein Fake, aber die Macher bleiben im Dunkeln. Dann stoße ich im Netz auf einen ganz neuen Artikel der Zeitschrift CT Hex. Philipp Stephan schreibt, dass er die Macher des Videos ausfindig gemacht hat. Ihm ist in den Facebook-Profilen der Freunde von Ulf ein winziges Detail aufgefallen, das ich übersehen hatte.
Was die alle verbunden hat, diese, wie sich dann rausstellte, Fake-Profile war, sie waren alle Fan von einer Agentur in Frankfurt, die spezialisiert ist auf digitale Renderings für Werbefilme. Ich habe eine Mail geschrieben, habe gesagt, seid ihr Ulf Hoffmann, ruft mich bitte an, und ein paar Tage später haben sie sich auch gemeldet.
Oh Mann, da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, bin ich aber nicht. Naja, immerhin ist es ab jetzt ganz einfach. Die Agentur heißt Tobi und Thron und gehört Tobias Becker und Steffen Thron. Ich gehe auf die Website der Firma, finde eine E-Mail-Adresse und Telefonnummern und schon kann ich die beiden zum Video befragen.
Die Idee war grundsätzlich, um auszuprobieren, wie viel man mit so einer Fake-Geschichte an Hits generieren kann. Mit so einem gefakten Film, wie die Diskussion ausarten wird. Und das hat zum Beispiel meine Erwartungen übertroffen. Wir haben ja, glaube ich, 800 Kommentare bei YouTube bekommen für dieses Video. Für den, der den viralen Film gemacht hat, ist natürlich die Diskussion, die darum entsteht und dass es 2 Wochen lang im Internet am Leben gehalten wird, viel, viel wichtiger als so eine Eintagspflege, die nur an einem Tag funktioniert.
In den Kommentaren haben User sehr schnell Beweise dafür gepostet, dass das Video ein Fake sein muss. Nur wurden die oft gar nicht beachtet.
Da schreiben einmal Leute, Fake, posten einen Link zu einem Bild, wo man sieht, was die Fehler sind. Und im nächsten Kommentar steht drin, oh, wie cool, ich möchte so ein Ding kaufen, wo kann ich das kaufen? Bitte antworten Sie mir. Also da sieht man auch, dass niemand diese Kommentare liest, die bei YouTube gepostet sind. Es gibt eine große Menge von Leuten, die heute noch glauben, das ist echt.
Das Video mit dem Tischtennisroboter wollten die beiden Macher eigentlich erst im Sommer veröffentlichen. Aber als dann die Ankündigung für das Roboter-Werbevideo mit Tischtennisprofi Timo Boll kam, haben sie sich beeilt und alles vorgezogen. Ursprünglich hat natürlich kein Roboter die Bälle zurückgeschlagen, sondern Tobias Beckers Kollege Steffen Thron.
Der hat sich dann quasi selbst rausretuschiert aus dem Bild und ich habe dann per 3D-Animation, CGI, den Roboterarm dort platziert, eingefügt und im gleichen Takt wie den Schlägerschlag animiert.
Die Geräusche der Robotermotoren waren übrigens auch nicht echt. Sie kommen von einer Spielzeugeisenbahn, die hin und her geschoben wird. Ich bin auf das Video reingefallen, zumindest am Anfang. Und außer mir noch viele andere. Sie haben das Video kommentiert, geliked, geteilt, darüber gebloggt. Haben ihren Freunden begeistert den Link geschickt zu dem coolen, selbstgebastelten Roboter, der Tischtennis spielen kann. Dabei war alles nur eine große, gut gemachte Fälschung. Aber ein schlechtes Gewissen haben die Macher nicht.
Nö, überhaupt nicht. Das schlechte Gewissen, das ist halt immer so, man sollte im Internet sowieso grundsätzlich alles hinterfragen, was man sieht. Weil früher, vor 10 Jahren, hat man noch gesagt, nein, man kann keinem Foto mehr trauen und heutzutage kann man auch keinem Video mehr trauen. Und ich denke, so etwas schärft dann doch ein bisschen die Sinne. Unsere Sache ist ja eine relativ harmlose Sache, aber man kann natürlich auch viel Sachen manipulieren, die weitreichendere Folgen haben als jetzt unser Tischtennisvideo.
Michael Bödecker hat sich das gefakte Tischtennis-Video angeschaut. Wenn ihr das Ding mal selbst sehen wollt, könnt ihr machen. Auf dradiowissen.de findet ihr es. Und übrigens, die beiden von der Agentur da, Tobi und Thron, haben noch ein weiteres Video in der Pipeline. Das soll nächsten Monat dann ins Netz gehen. Und da können wir dann mal schauen, ob das aufgedeckt wird. So, genug geschummelt in dieser 100. Julia Rosch ist wieder im Studio, 100 Redakteurin. Was nimmst du mit von dieser Schummelsendung?
Es lohnt sich nicht zu schummeln. Also, bringt nichts. Die Wahrheit tut dann umso mehr weh und am Ende landet man im Knast oder verliert alles, was man hat.
Das gilt fürs große Schummeln, den großen Betrug. Aber so diese kleinen Lügen im Alltag, dieses kleine Schummeln, das brauchen wir doch, oder?
Manchmal wahrscheinlich schon. Ich glaube, es ist auch echt schwer, da so vegan zu leben in Sachen Schummeln. Also so Schummelvegan. Weiß nicht. So ganz einfach ist es wahrscheinlich nicht.
Nee. Danke, Danke an Martin Krinner, der den Geldfälscher Hans-Jürgen Kuhl getroffen hat. Danke an Martina Preiner, die sich mit dem Sozialpsychologen Diederik Stapel und seinem Betrug beschäftigt hat. Monika Ahrens, die die Geschichte des CIA-Agenten Aldrich Ames erzählt hat. Und Michael Bödecker, der sich mit dem falschen Tischtennisroboter beschäftigt hat. Danke, Julia, für diese Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Wenn ich nur dran denke, dann wird es mir übel, wenn ich die neuen Fünfer sehe, die neue Serie. Wie viel hochbezahlte Spezialisten haben daran gesessen? Jahre, wie viele Jahre? Und machen so eine Scheiße.
Hätten Sie gerne mal so einen Beraterjob?
So ein bisschen für die Rente, wenn die sagen würde, pass mal auf, gut, jetzt erzählst du uns mal hier, wie wir eine vernünftige Serie machen, die nur ja keiner nachmachen kann.
Das war eine ganz spannende Geschichte, den Hans-Jürgen Kuhl zu interviewen, weil es auch für mich das erste Mal gewesen ist, dass ich mit einem Verbrecher zusammensaß, also mit einem verurteilten Verbrecher. Es war auch so das erste Mal bei mir in einem Interview das Grundgefühl da, ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was er dir da erzählt. Das ist ein Fälscher und du redest mit ihm über seine Tat. Das ist nicht so, wie wenn du dich mit einem Imker unterhältst übers Bienenzüchten.
I'm Diederik Stapel. I'm committed scientific fraud. I changed and invented research data, and by doing that, I jeopardized the careers of many of my colleagues, and I betrayed their trust in me, and I caused them pain and sorrow.
Als ich Stapel nach Erlaubnis gebeten habe, diesen TED-Vortrag für mein Feature zu benutzen, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Er schreibt zurück, ja, kannst du schon machen, solange du sorgfältig damit umgehst. Von einem bekannten Betrüger fand ich das schon ein bisschen seltsam und ich war schon kurz davor, zurückzuschreiben. Ich werde auf jeden Fall nicht weniger sorgfältig mit Ihrem Vortrag umgehen als Sie in Ihren Studien. Aber das habe ich mir dann doch gerade noch so verkniffen.
Das ist ein unglaublicher Fall, weil der Mann ja ständig und immer wieder befördert wurde, obwohl es dafür eigentlich keine wirklich guten Gründe gab. Er hat ja immer wieder versagt, er hat immer wieder Dinge gemacht, die ihn eigentlich von einer Beförderung hätten ausschließen sollen. Also es ist im Grunde genommen eine Anklage auch gegen die CIA, die also wirklich unglaublich nachlässig gehandelt hat in diesem Fall.
Was ich erstaunlich fand bei diesem Thema Agenten ist, man wühlt sich da so durch die Zeitschriftenartikel und so ein bisschen Literatur und irgendwann weiß man nicht mehr, was war eigentlich zuerst da, der Agent oder das Bild vom Agenten, die Fiktion. Es ist irgendwie, ja, seltsam. Also man weiß da nicht mehr, was war zuerst da.
Ja, so als Radiomacher muss ich an der Stelle vielleicht auch mal was zugeben. Wir faken ja manchmal auch ein bisschen was. Also bei mir zum Beispiel, als ich bei Stefan Welker war in Bonn, das ist in meinem Stück derjenige, der mir so die meisten Tipps dafür gegeben hat, warum dieser Tischtennisroboter ein Fake ist, da haben wir auch eine Szene nochmal nachgestellt, also nochmal neu aufgenommen, nämlich die Begrüßung.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Stefan Welker.
Ja, schön, dass Sie Zeit haben.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.